Ja, ich möchte Sie auch ganz herzlich grüßen an diesem Morgen. Wir freuen uns, dass es noch kurz vor unserer Wiederausreise klappt, dass wir hier sein können. Die Verbundenheit, wie Pastor Lotz schon sagte, geht ja über viele, viele Jahre zurück. Wenn ich mich richtig entsinne, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber heute vor einem Jahr hast du in Haiti über die Reformation gepredigt, stimmt? Ja, also heute ein Wechsel. Der aus Haiti predigt hier heute. Wie könnte es anders sein? Die Gedanken zu dieser Predigt kommen aus dem Dokument, was damals durch Martin Luther besonders in den Mittelpunkt gestellt hat. Durch sein Studium des Römerbriefes ist er auf Wahrheiten gestoßen, die grundsätzlich sein Verständnis verändert haben, die einen Schlusspunkt hinter die lange Suche nach dem verzweifelten Suche nach einem gnädigen Gott. Wie kann mich dieser Gott überhaupt annehmen? Ich, ein, wie er einmal formuliert hat, das ist seine Worte, nicht meine, ein armer, stinkender Madensack, hat er gesagt von sich, dass, wie kann er so einen Menschen akzeptieren? Unmöglich. Er hat nur immer Verdammung, Verdammung, Verdammung gesehen, bis er zu dieser Wahrheit vorgestoßen ist, die sich in den im ersten Kapitel des Römerbriefes so deutlich widerspiegelt. Da heißt es, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die errettet, selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst, ebenso die Griechen, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das war ja sein Dilemma. Er wusste ja aus seiner Erfahrung heraus, er war nicht gerecht. Er konnte nicht vor Gott bestehen. Und alle Riten, alles Befolgen von Regeln, alles Einhalten der kirchlichen Vorschriften bis hin zu der totalen Hingabe in ein Kloster und alles Suchen, es wurde ja auch in diesem nicht so lange erschienenen Film in den vergangenen Jahren wieder deutlich dargestellt, dieses Suchen. Luther wollte nicht die Kirche reformieren. Er wollte einen Gott finden, der ihn annehmen konnte. Das war seine Suche. Und wie er das gefunden hat, da entdeckte er dieses hochkarätige Dynamit, die Dynamis Gottes, die Kraft Gottes. Das ist die Kraft Gottes, hat er gesagt, hat er entdeckt, die errettet. Und sie errettet nicht, weil Gott 5 gerade sein lässt. Nicht, weil Gott ein Auge zudrückt und sagt, naja, hast dich ja gut angestrengt, aber es hat ja nicht geklappt, aber naja, ich bin ja ein gnädiger Gott und ich habe dich ja lieb und jetzt kannst du dann in meine Gegenwart kommen. Nein, nein. Gott, der gerechte Gott errettet, und das war die Entdeckung, durch Gerechtigkeit. Nur der Gerechte kann vor Gott bestehen. Damit waren, wenn wir die Ausführungen des Römerbriefs sehen, waren wir alle ausgeschlossen, war keiner, kein Mensch dabei. Er kommt jetzt zu dem Schluss und sagt, da ist nicht einer, der gerecht ist. Keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Auch nicht einer. Allesamt sind sie abgefallen. Allesamt. Das war ja die Beweisführung. Und dann sagt er, wie ich entdeckt habe, diese Worte, dass eine Gerechtigkeit erworben wurde. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und wie geschieht das? Das hat er entdeckt hier. Darin wird offenbart die Gerechtigkeit, und das ist ja, es heißt ja nicht im griechischen Text, die vor Gott gilt, sondern es heißt Gottes Gerechtigkeit. Wie das dann ausgelegt wird, einige Übersetzer sagen, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und damit vor Gott Bestand hat. Das ist diese Gerechtigkeit. Und sagte, aber wie kommt sie zu uns? Wie kann ich sie erfahren oder erleben, diese Gerechtigkeit? Sagt er, weil ich mein Vertrauen, weil ich glaube, weil ich mich Gott hingebe. Nicht Leistung, sondern der Glaube an das, was Gott getan hat, ist das, was mich vor Gott gerecht werden lässt. Das sagt der Apostel Paulus dann später auch in den Aussagen. Sie werden ohne Verdienst gerecht, allein durch den Glauben. Oder ihnen wird der Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Das hat Gott getan. Das, wie Luther es in seinem Vorrede sagte, da wurde mir eine Tür zum Paradies aufgestoßen. Jetzt konnte ich vor Gott treten, weil ich wusste, er kann mich annehmen in dem Gerechten, in Jesus Christus. Dieses Dokument hat ja viel bewirkt. Es hat bewirkt, dass zum Beispiel durch die Bekehrung von einem anglikanischen Priester mit Namen John Wesley eine Erweckung entstand, damals in England im 18. Jahrhundert, sprang dann über in die Kolonien, englischen Kolonien nach Nordamerika, dass England nicht durch eine Revolution musste wie die Französische Revolution, sondern es entstand Ausrichtung, neue Ausrichtung auf Wahrheiten, die selbst ein Volk führen kann. Man sagt auch später, dass bei der Verfassung der Vereinigten Staaten zwei Presbyterianer, also Reformierte, darunter waren. Und wie man dann die Verfassung geschrieben hat und sagte, ja, aber wir müssen doch ausgehen von dem Menschenbild, dass der Mensch gut ist. Da sagten die, oben die Hand sagten, nein, das stimmt nicht. Wenn wir von einem Bild ausgehen, dass der Mensch von sich aus gut ist, dann werden wir scheitern. Weil jeder Mensch nach der Aussage, zum Beispiel des Römerbriefes, aber auch anderer Stellen in der Bibel sagt, dass der Mensch nicht gut ist von sich aus. Dass er sein eigenes sucht. Dass er sich selbst bereichern will. Dass er sich selbst an die Spitze stellen will. Und deswegen müssen wir in unserer Verfassung einbauen, was man nennt die Checks and Balances, die Kontrollmechanismen, dass niemandem zu viel Machtbefugnis gegeben wird. Dass es nicht zu diesen absolutistischen Führungen kommt. Und deswegen nehme ich an, oder bin ich überzeugt, dass eine Verfassung wie diese stehen kann, weil dem Bösen gewehrt wird, nach dem biblischen Vorbild. Der Römerbrief war für viele Jahre, so habe ich mir sagen lassen, habe ich gelesen irgendwo, ich kann nicht mal sagen genau wo, war für viele Jahre, für Generationen von Juristen, die in den USA an den zwei größten Schulen, Princeton und Yale, ausgebildet wurden, war das ein Dokument, was jeder Jurist durcharbeiten musste. Warum? Weil hier der Apostel Paulus eine Logik aufzeigt, vom Anfang an, über die Verlorenheit, über die Errettung und über all das, eine sagenhaft anscheinend so gute Ausführung, dass logisch damit argumentiert wird. Und ich denke, das ist gerade für unsere heutige Zeit, die ja zum großen Teil von der Logik weggeht, die sogenannte, was man sagt, die postmoderne Gesellschaft, da ist nicht mehr die Logik das Ausschlaggebende. Viele können auch gar nicht mehr nachvollziehen, wie alles zusammenpasst. Also nimmt man sich einen kleinen Teilbereich und konzentriert sich da drauf. Ich weiß noch, wie ich aufgewachsen bin. Mein Vater uns als Kinder hat immer gesagt, ja, man muss die Zusammenhänge verstehen. Ich weiß noch, einmal sagt er, ja, er war ein Raucher und hat dann seine Streichhölzer gehabt und hat gesagt, also wenn ich ein Streichholz anzünde, dann muss ich wissen, dann muss ich ein Bild davon haben, wie ist dieses Streichholz entstanden? Uns hat es immer nur interessiert als Kinder, die Spitze davon, da konnte man nämlich schönen Sprengstoff herstellen davon, aber er sagt, nein, dieses Streichholz, welches Holz ist das, wie wird das verarbeitet, die Zusammenhänge, ja? Und dann sagt er, hat immer, seine großen Vorbilder waren Leute aus dem 19. Jahrhundert, Goethe und so weiter. Das waren die sogenannten Universalgenies. Die wussten noch praktisch alles, was in der, die kannten das Wissen, das gesammelte Wissen der Menschheit sozusagen, haben die noch irgendwie, war es ihnen noch präsent. Ja, heutzutage, ich habe mir sagen lassen, bis 1960, wenn man das gesamte Wissen der Menschen bis 1960 zusammennimmt, von der Zeit an hat es sich das Wissen in 20 Jahren bis 80 nochmal verdoppelt. Bis 90 in 10 Jahren nochmal verdoppelt. Und jetzt ist die Verdoppelung dessen, was der Mensch weiß, geht alle 4 Jahre vonstatten. Unmöglich, dass ein Mensch noch nachvollziehen kann, was es da gibt. Wenn ich heute, wollen wir sagen, wie mein Vater ein Feuerzeug nehmen würde und würde das und sollte wissen, wie das Plastik hergestellt wird und wie dieses alles, könnte ich überhaupt nicht mehr. Ist völlig, völlig unmöglich. Und deswegen geht vielen Menschen die Logik ab und man konzentriert sich nur auf einen kleinen Bereich. Und das geht eben auch im Glauben so. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Dokument haben, was uns auch von der Logik her, gut, der Mensch ist nicht nur Intellekt, das ist klar. Wir haben auch Gefühle, wir haben Empfindungen, wir haben einen Willen. Aber die Richtschnur muss da sein. Und ich denke, manchmal ist ein gewisser, auch in Gemeinden entdecke ich einen gewissen Widerwillen gegen Theologie. Obwohl jeder ja eine Theologie hat, ist ja, jeder legt sich etwas zurecht, was er glaubt oder was er nicht glaubt. Aber dass es wichtig ist, dass wir eine Richtschnur haben, und dazu dient der Römerbrief, der viel, viel bewirkt hat in der Weltgeschichte. Aber was manchen von uns vielleicht nicht so bewusst ist, der Römerbrief, diese wunderbaren Wahrheiten, die von Kapitel 1 bis Kapitel 8 und dann auch die Ethik von Kapitel 12 an uns gegeben ist, der Römerbrief ist ein Missionsbrief. Ist Ihnen das bewusst? Der Römerbrief wurde von einem Missionar geschrieben. Der Heidenmissionar, von dem Apostel Paulus hier sagt, nicht wahr? Durch ihn haben wir empfangen, Gnade und Apostelamt in seinem Namen und den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Das wird mehrmals wiederholt. Also er war einer, der zu den Nichtjuden gesandt worden ist von Gott, und er war unterwegs auf einer Missionsreise. Auf der dritten Missionsreise zog er durch Mazedonien, kam dann nach Korinth, dort blieb er 3 Monate, und in der Zeit ist dieses Dokument entstanden, was wir als Römerbrief haben. Und wenn wir im 15. Kapitel nachlesen, dann ist dort im 15. Kapitel, schreibt der Apostel Paulus, der Anlass des Briefes war, dass er eine weitere Missionsreise geplant hat, und zwar ein Missionsprojekt, was ihn nach Spanien führen sollte, weiter über Rom hinaus, und sagte: Ihr lieben Römer, ich komme zu euch, ich will mit euch Gemeinschaft haben, aber Ziel ist es für mich, weiterzuziehen, dort, wo Jesus Christus noch nicht verkündet worden ist. Bitte, das ist, was ich glaube. Und dann hat er ihnen niedergelegt, was er glaubt. Das ist das Evangelium, was er verkündet. Und ich möchte, dass ihr Römer mir helft, dass ich weiterziehen kann von euch aus, vielleicht noch mit einigen Leuten, die von euch mitgehen, dann nach Spanien, um dort weiter Dienst zu tun oder das Evangelium zu verkünden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder euch in der Schule. Man hat ja manchmal so Erlebnisse, die einen begleiten durch das ganze Leben hindurch. Und zwar manchmal sind es einschneidende Dinge, die uns passieren, die wir Erlebnisse, sei es fröhliche oder schmerzhafte, die uns nicht mehr loslassen. Aber eins war, das war völlig unerwartet, kann ich sagen. Ich bin damals, wird wohl Anfang der 70er Jahre gewesen sein, wie wir ein Praktikum in Frankfurt gemacht haben, fuhr ich mal zu einer Bibelstunde. Und ich fuhr damals, ich glaube, von der Gutleutstraße rüber in die Mainzer Landstraße. Da fährt man ja über die Bahnschienen so hinweg. Und dann fiel mein Blick auf die Skyline von Frankfurt. Und irgendwie kam mir, ich weiß nicht, wer mir diese Eingebung gegeben hat. Ich guckte auf die Skyline und sagte: Johannes, bist du von Sinnen? Bist du noch bei Trost? Schau dir diese Bankgebäude an. Ja? Schau dir, was hier an Macht, an Geld, an Wissen ist. Was hier abgeht. Und du willst mit einem Buch, was 2000 Jahre oder sogar noch älter ist, wie das Alte Testament, du willst Leute damit beeindrucken, du willst die Welt verändern? Bist du dann noch überhaupt richtig klar? Es hat niemand erlebt, war niemand bei mir. Nur das Ereignis hat mich, und dann kam die Rückbesinnung. Und wie der Apostel Paulus sagt hier, es ist die Kraft Gottes. Jesaja sagt an einer Stelle, die Nationen sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer oder wie ein Stäublein auf der Waage. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Besonders wenn Sie auch mit sagenhaft intelligenten, ausgebildeten Leuten zusammen sind und wir mit unserem alten Evangelium. Und da sagt der Apostel Paulus, das hat mich wieder ermutigt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Er hätte viel Grund gehabt, sich zu schämen. Zum Beispiel, wie er auf dem großen Philosophenberg in Athen war. Ja? Da kamen die Leute zu ihm und er hat irgendwas verkündet. Da hat er, was will dann der Schwätzer? Wäre er in Frankfurt gewesen, hätten sie gesagt, ei, was will dann der Babbler? Das hat, in Englisch heißt es sogar, the Babbler heißt es. Was will dann, was babbelt denn der für Zeug? Ja? Und dann hat er diese Rede gehalten, die berühmte Predigt auf dem Areopag. Und es haben sich nicht viele, da waren nicht viele Leute beeindruckt davon. Ein paar Frauen und der ein oder andere. Und dann kam er nach Korinth. Was hat er da gesagt? Da hat er keine großen Reden auf dem Philosophenberg gehalten. Da hat er gesagt, ich weiß nur eins. Jesus Christus, der Gekreuzigte, mit Furcht und Zittern verkündige ich Ihnen, denn warum? Ich weiß, es ist die Kraft, nicht die Weisheit, die die Griechen fordern, nicht die Wunder, die die Juden gerne sehen möchten. Im Wort vom Kreuz ist die Kraft verborgen. Darin liegt es, ob Menschen errettet werden oder nicht. Er baut dieses nochmal sehr deutlich aus, dann im 10. Kapitel, auch vom Römerbrief. Da heißt es, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du errettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, in der Schrift spricht Jesaja, wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden. Es ist kein Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden oder Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Das ist eine Zusage. Das ist die Frage, haben wir diesen Namen angerufen, persönlich für uns? Jesus, sei mir gnädig. Herr, errette mich. Das ist die Frage, die ganz persönlich an uns geht. Nur über dem Anrufen des Namens Gottes und ich dann mit meinem Munde bekenne, ja, ich glaube, komme ich zu diesem, kann ich dieses Heil erfassen. Ich weiß noch, wie das damals bei uns war, bei mir war. Luise war gläubig bereits, wir waren damals noch nicht verheiratet und sie hat dann erzählt, ja, aber ich habe das erlebt, ich weiß, das ist Realität. Und ich habe mich bemüht, ich habe das Rauchen gelassen, ich habe nicht mehr getrunken, ich habe versucht, nicht mehr zu fluchen. Das war schwerer als alles andere. Ich habe viele, viele Dinge, sie hat mir eine Bibel geschenkt, ich habe in der Bibel gelesen, ich habe sogar in der Evangelisation meine Hand gehoben. Alles, was man machen konnte, habe ich gemacht, weil ich gedacht habe, ich muss was machen. Es kam zu nichts, es hat sich nichts verändert. Bis das Geschenkte, mir die geschenkte Gnade bewusst worden ist, nicht ich etwas muss etwas bringen, sondern ich darf etwas annehmen. Gott gibt mir etwas. Und das habe ich dann, erst im Nachhinein habe ich das mal wieder nachvollzogen. Was hast du denn da damals gesagt? Ja, ich habe gesagt so ungefähr, Gott, ich habe alles versucht, es hat nicht funktioniert. Ist da noch irgendwas, was du für mich tun kannst? Dann bitte tu es. Und ich weiß noch genau, an dem Sonntagabend, ich glaube, war der dritte Sonntag im 1963, wie auf einmal, es fiel mir auch so, ich kann das bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, was Luther da gesagt hat, ist, eine Tür wurde aufgestoßen. Was ich vorher nicht gesehen habe, das wurde mir klar. Jesus nimmt dich an. Nicht, weil du etwas Gutes hast oder weil du etwas bringst, sondern weil er dir etwas schenken will. Aber da kommt noch ein weiteres und das ist, hier sehen wir den Missionsbrief des Apostel Paulus, der kommt hier durch und der sagt, wie sollen sie aber anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, wenn nicht jemand hingeht und predigt das Evangelium? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Und das, denke ich, hat er geschrieben, speziell mit der Adresse an die römische Gemeinde. Er sagt, das ist unser Auftrag in der Welt, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber das kann nur geschehen, wenn Leute willig sind, die gehen wollen, und wenn andere willig sind, die senden wollen. Wenn hier eine Verteilung auf viele Schultern geschieht. Ich denke, das ist auch ein Grund, für den wir sehr, sehr dankbar sind, dass wir Geschwister haben, die uns 30 Jahre und mehr mitgetragen haben in dieser Zeit. Ich denke auch noch, dass manchmal muss man sich immer wieder rückbesinnen, und Gott schenkt uns dann Erfahrungen, auch wenn sie manchmal sehr, sehr schwer und hart sind. Worum es eigentlich geht. Ich weiß, 1985, eine Absolventin aus dem Centre Lumière, ein sehr begabtes, hübsches, junges Mädchen, einzige Tochter, ihre Mutter ist alleine, weil ihr Mann zurück in den Voodoo gegangen ist. Das war so ihre Hoffnung und ihr Stolz, war die Marie Claire. Und Marie Claire wurde krank. Die Ärzte haben gesagt, sie ist krank, ja, aber wir wissen nicht, was sie hat. Eigentlich, also sie haben sie durchgecheckt, und dann wurde sie immer kränker und immer kränker. Zum Schluss musste sie ins Krankenhaus, man hat ihr starke Antibiotika genommen, ihr ganzer Mund war roh innen drin, sie konnte nichts mehr Richtiges essen. Wir sind dann oft mit den Motorrädern raufgefahren, es war ja damals die Zeit, wo der Duvalier gestürzt worden ist. Man konnte kaum noch fahren, musste, also es war schwierig. Sie sind mit Motorrädern auf den Berg hoch zum Krankenhaus, haben mir dann eine Suppe fein gemacht, damit sie noch ein bisschen was eingeflößt bekam, bis sie endgültig dann gestorben ist. Heute weiß man, wahrscheinlich hat sie AIDS gehabt, nehmen wir an. Das hat man damals noch nicht feststellen können. Und ich weiß dann, wie wir an der Beerdigung von Marie Claire waren, und ich bin eigentlich niemand, der nah ans Wasser gebaut hat, also weinen ist nicht meine Stärke. Aber es ist mir schwer gefallen, hier was zu sagen bei der Beerdigung von dem einzigen Kind einer Mutter. Die ganze Hoffnung liegt hier im Sarg sozusagen. Und dann nach der Beerdigung, wie wir zurückkamen vom Friedhof oder von der Grabstätte, die war draußen auf dem Land, kamen wir zurück, und dann saßen wir noch auf dem Sofa zusammen, und dann sagte die Mutter, Madame Lucien, sagte zu uns, wisst ihr habt Marie-Claire viel geholfen. Ihr habt ihr vieles Gute beigebracht. Ihr habt ihr die ganzen handarbeitlichen Fähigkeiten, ihr habt ihr Gesundheitslehre und vieles beigebracht. Sie ist aufgeblüht, sie war Begabte in der Kinderarbeit. Die Susanne Berg hat sie damals sehr, sehr unterwiesen darin. Ein hoffnungsvoller Zukunft hätte sie vor sich gehabt. Und dann sagte sie, Johannes Luise, oder sie nennen uns Pastor Schuh, Madame Schuh, wisst ihr, was euer wirklicher, Anführungsstriche, Verdienst ist? Was wirklich gezählt habt? Ihr habt Marie Claire Jesus lieb gemacht. Ihr habt ihr das Heil in Jesus Christus gegeben. Was nützt dir letzten Endes die gute Ausbildung, wie man seine Zähne säubert und wie man dieses oder jenes ein gutes Essen kocht heute? Aber dass ihr Jesus lieb gemacht habt, dass sie weiß, wie sie in dem Moment aus dem Leben ging, wusste, wo sie hingeht. Das ist das, was wirklich zählt. Und so, das ist nicht nur einmal geschehen, also auf andere Weise auch wieder, wo uns bewusst wurde, was zählt wirklich? Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Wenn man denkt, wenn ich daran denke, wo bin ich in 20 Jahren? Oder in 30? Oder der eine, der vielleicht noch jünger ist, sagt, wo bin ich in 50 Jahren? Was wirklich zählt, ist das, was kommt. Und die Vorbereitung daraufhin. Er sagt dann noch zum Schluss hier die lieblichen Füße. Ja? Wie lieblich sind die Füße? Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich Füße angucke, ich betrachte die nicht als lieblich, vor allem meine eigenen nicht und die meisten von euren wahrscheinlich auch nicht. Ja? Sei denn ein paar pedikürte Füße können ja auch mal schön aussehen. Aber im Großen und Ganzen sind Füße nichts Schönes. Ja? Aber wisst ihr, wir können alle liebliche Füße haben. Ich weiß, unser Lehrer in der Bibelschule Brake, der eine, Herr Klaassen, der ging in den Schuhladen und kaufte Schuhe, und Eine junge Verkäuferin kam und der probierte an und sagte, sagen Sie mal, habe ich nicht liebliche Füße? Die Frau wusste, die will ihm ja Schuhe verkaufen, die muss sagen, wenn Sie das so sagen. Er sagte, nicht, sie sind nicht schön, aber wissen Sie, was die Füße lieblich macht? Es macht sie lieblich, dass, weil ich ein Verkündiger guter Botschaft bin. Und dann konnte er das Evangelium sagen. Ja? Das kann nicht jeder machen, aber ob diese Füße jetzt auf Salamander laufen oder auf Hornhaut, ja? Oder auf Stöckelschuhen oder auf oder in Reisstrohsandalen, ja? Das spielt keine Rolle. Gott will uns zu Trägern der guten Botschaft machen. Denn nur wenn diese gute Botschaft verkündet wird. Und ich lese noch zum Schluss die Verse Jesaja 52, 7 und 10. Damit will ich dann zum Schluss kommen. Das sind die Verse, die aus die der Apostel Paulus sagt, die er hier auch aufführt. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen, dein Gott ist König. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Der Herr segne euch.